Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Feierabendfunk-Podcast-Folge. Heute haben wir einen spannenden Gast, Frau Lana Atakishieva. Sie wurde 1988 in Saratow, Russland geboren und ist in Baku, Aserbaidschan aufgewachsen. Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrer Mutter kam sie mit 15 Jahren nach Deutschland, ohne Deutschkenntnisse. Sie absolvierte den Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst und schrieb ihre Abschlussarbeit zum Thema Migranten in der Berliner Polizei, Motivation und Hemmnisse von Bewerbern mit Migrationshintergrund. Heute ist sie Polizeioberkommissarin und arbeitet als Streifenpolizistin in Berlin-Neukölln. Und als ob das alles nicht reicht, hat sie vor kurzem ihr erstes Buch mit dem Titel Nachtschicht in Neukölln veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist und ich sage Hallo Lana, wir sind ja per Du.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Liebe Lana, als du hier reingekommen bist, war das dein erster Kontakt inside Gesundheitsamt Neukölln?
Tatsächlich, also ich bin heute zum ersten Mal hier.
Ja. Und wie ist so dein Eindruck von den Räumlichkeiten, von den Menschen? Du hast ja ein paar Leute kennengelernt, unter anderem Dirk Dommisch, meinen Chef, Leiter der Hotline, und zwei andere Hotline-Mitarbeiterinnen, die Phyllis zum Beispiel. Was ist dein Eindruck?
Ja, also sie haben mich freundlich empfangen und ich habe mich auch gefreut, dass du auch Kollegen hast, die einen Migrationshintergrund haben. Also wir sind ja mitten in Neukölln und die Vielfalt sollte sich auch hier widerspiegeln.
Absolut, das ist irgendwie auch ein Verdienst von dem Bezirksamt Neukölln, die da sehr Wert legen, also dieses zentrale Bewerbungsbüro, die kriegen da auch jährlich irgendwie auch Preise und die sind sehr, sehr zeitgemäß und eigentlich anderen Verwaltungseinrichtungen ein bisschen voraus. Ja, schön, dass es dir auffällt. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Dich mal als Privatperson gefragt, was denkst du spontan, wenn du das Wort Gesundheitsamt hörst oder vorher gehört hattest?
Ja, also bisher habe ich privat einmal bei der Hotline angerufen und da wurden meine Fragen sehr freundlich beantwortet. Ja. Also viel mehr habe ich mit dem Gesundheitsamt nichts zu tun gehabt. Aber ja, da denke ich zum Beispiel an die ganzen Kontrollen und so weiter in den ganzen Restaurants und ja, damit verbinde ich das eher.
Welches Standing hat das Gesundheitsamt Neukölln bei euch und den Polizeikolleginnen? Also wir können ja ganz offen miteinander sprechen, wir sind ja unter uns.
Ja.
Oder sind wir ein Thema bei euch auf dem Abschnitt?
Nö, also okay. Ab und zu mal dienstlich damit zu tun gehabt, aber jetzt nicht, dass wir über euch lästern.
Das ist schön zu hören. Und jetzt mal eine Frage, wie bist du überhaupt zur Polizei gekommen? Du hast ja eine sehr spannende Biografie, man kann die ja mal, haben wir ja kurz angerissen. Und dann dieser changing moment zu sagen, ich will zur Polizei. Gab es da einen auslösenden Moment?
Also als wir in Deutschland angekommen sind, habe ich ganz zu Anfang einen Bekannten gehabt, der bei der Polizei war. Der war beim Bundeskriminalamt und da habe ich mir zum ersten Mal die Lana so in Polizeiuniform, also das Bild von der Lana in Polizeiuniform im Kopf gehabt. Der Wunsch wurde von da an ja immer größer, aber ich habe den Wunsch eher verdrängt, weil ich dachte, die Polizei Berlin würde mich als Migrantin niemals nehmen. Ich konnte ja kein Wort Deutsch sprechen. Ich bin erst mit 15 nach Deutschland gekommen und bin auch sehr streng traditionell aufgewachsen. Also das würde ja gar nicht auch in meiner Familie irgendwie passen. Und ein ganz besonderer Schlüsselmoment war, als ich eine Broschüre der Berliner Polizei entdeckt habe, wo eine Polizistin mit Migrationshintergrund ein paar Fragen beantwortet hat. Und das hat mich total fasziniert. Und da habe ich endlich irgendwie den Mut gehabt, zum Berufsinformationszentrum zu gehen und mich zu informieren. Und der Wunsch wurde immer konkreter. Nach dem Abitur habe ich zwar an zwei Unis kurzzeitig studiert, aber ich habe an beiden Unis dann mein Studium abgebrochen, weil mein größter Wunsch war es ja, zur Polizei zu gehen. Genau.
Und wie waren die Einstellungskriterien? Hast du das alles beim ersten Durchlauf geschafft? So, man wird ja abgefragt, zum Beispiel in sportlichen Dingen wird man geprüft und abgefragt in Deutsch, Mathe und so weiter. Das musst du ja gut bestanden haben, sonst hättest du ja die Ausbildung nicht bekommen.
Genau, also die größte Hürde für mich war das Schwimmen zu lernen in Aserbaidschan. Als Kind habe ich das nicht getan. Ich hatte regelrecht Angst vor Wasser und man muss halt einen Schwimmnachweis haben, um bei der Polizei angenommen zu werden. Und dann gibt es den PC-gestützten Test, den Sporttest. Darauf habe ich mich sehr gut vorbereitet, würde ich sagen. Einfach war es nicht, aber es hat sich, die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und man muss natürlich auch polizeiärztlich, also wurden wir getestet, gesundheitlich, ob wir geeignet sind. Das war ein gründlicher Check-up und ja, und ganz zum Schluss gab es ein Interview und da wurde mir Fragen gestellt und ja, es hat geklappt und jetzt bin ich auf dem Polizeiabschnitt in Neukölln.
Sehr witzig, als du erwähnt hattest, in Aserbaidschan habt ihr nicht schwimmen gelernt. Ich habe selber Familienangehörige in der Türkei, die an der Küste wohnen, wo du wirklich aus dem Haus heraustrittst, 10 Meter läufst und du hast das Meer, spürst du an deinen Füßen. Die können alle nicht schwimmen, haben alle Angst. Was glaubst du, woran liegt es da?
Unsere Wohnung in Aserbaidschan, in Baku, war unweit vom Kaspischen Meer. Also die Sommerferien haben wir fast täglich im Kaspischen Meer am Strand verbracht. Aber es war mehr Planschen als irgendwie ja, Schwimmen. Uns wurde das einfach nicht beigebracht.
Das ist irgendwann mal so ein Thema wert für ein Buch vielleicht. Das Kaspische Meer lernt schwimmen.
Ja, oder ich eröffne eine Schwimmschule in Aserbaidschan.
Hey!
Nee, ich bleib lieber hier in Berlin-Neukölln.
Liebe Lana, dann hast du tatsächlich geschafft, diesen Beruf zu erlangen und diesen auch auszuüben. Welche Vorstellungen trafen zu? Welche haben nicht zugetroffen? Sind vielleicht in der Realität nicht so schön oder besser? Also kannst du uns was dazu sagen, zu diesem Spannungsverhältnis?
Ja, also viele, vor allem junge Menschen, die sich bei der Polizei bewerben möchten oder bewerben, haben erstmal die ganzen Szenenbilder aus den Filmen im Kopf. Ja. Aber in der Realität ist es ja nicht so wie in den Filmen. Aber ganz am Anfang meines Studiums habe ich zum Beispiel ein Stümperpraktikum gehabt. Auch da könnte ich ja nach dem Praktikum sagen, nee, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich breche das Studium jetzt am Anfang schon ab. Mhm. Es war aber eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe alle Praktikas in Berlin, also in Neukölln gemacht, toll, außer das Auslandspraktikum, das ich dann bei der Polizei in Miami in Florida gemacht habe.
Wie kam es dazu?
Also am Ende des Studiums, im letzten Semester, hat man noch die Chance, irgendwie auch bei der Feuerwehr zum Beispiel ein Praktikum zu machen oder ein Auslandspraktikum zu machen. Meine Schwester wohnt in Florida und ich war mehrmals schon während des Studiums, vor dem Studium in Florida und habe auch die Polizei immer wieder so gesehen und ja, da wollte ich unbedingt hin und mal auch die US-Polizei mal so kennenlernen.
Ein guter Grundschulfreund von mir ist selber Polizist. Er arbeitet im Abschnitt, glaube ich, 46 oder 45 in Lichterfelde. Mhm. Und er träumt schon sein Leben lang davon, sagt mir, Serkan, irgendwann möchte ich nach Amerika und ich will diesen amerikanischen US-Streifenwagen fahren. Mhm. Bist du einen solchen gefahren? Wenn ja, wie war das Gefühl?
Nein, das durfte ich nicht machen. Ach so. Ich war ja noch in der Ausbildung, also ich habe auch keine Uniform getragen. Ja, deshalb musste ich auch vorsichtig sein bei den Einsätzen, was bei uns eine Schlägerei ist, ist dort eine Schießerei und da wurde auch auf mich aufgepasst. Also
verstehe, aber mitgefahren bist du schon in so einem?
Auf jeden Fall.
Und wie ist das aufregend, wenn du so...
War super interessant, weil das war ja das Ende des Studiums, also konnte ich schon ein paar Vergleiche ziehen.
Okay, du merkst, mit mir gehen die Pferde ein bisschen durch. Ich möchte mich dafür zu entschuldigen.
Alles gut.
Lana ist total seriös und ich hier gehe voll ab. Ich glaube, ich stehe selber auf US-Streifenwagen. Merke
ja,
ich gerade.
Kann sein.
Jetzt vielleicht mit wenigen Worten ein paar Adjektive. Was ist das Schöne an dem Polizeiberuf, wenn du jetzt zurückblickst? Stand heute.
Ja, mein Beruf ist sehr abwechslungsreich und auch sehr herausfordernd, aber es macht Spaß. Auf jeden Fall macht es Spaß.
Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Da hast du schon die Brücke gebaut. Wie steht es um die Fitness bei der Polizei? Also wie fit ist dein Abschnitt in Neukölln?
Ja, ich muss sagen, vor der Pandemie haben wir regelmäßiger Sport gemacht. Mhm. Das vermisse ich. Dieses Trainieren zusammen ist schon sehr sinnvoll und es kommt etwas kürzer. Und ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kollegen sich trotzdem fit halten. Also ich mache auf jeden Fall regelmäßig Sport, gehe laufen, Man muss halt fit sein, denke ich, vor allem wenn man im Funkwagen-Einsatzdienst ist oder in Einsatzhundertschaften und. Also als Polizist muss man schon fit sein.
Wie kann man die Fitness der Polizei in Pandemiezeiten aufrechterhalten? Gibt es da schon Ideen oder schon Konzepte entwickelt?
Das wird immer gemacht. Also ich denke mal, jeder Polizist weiß, dass man als Polizist, Polizistin, ich gender nicht so, zu anstrengend. Also die Kollegen wissen, dass sie fit sein müssen für den Beruf und die machen es einfach. Also ich, wie gesagt, von meiner Dienstgruppe kann ich sprechen und die meisten halten sich fit, machen regelmäßig
Toll.
Sport.
Also in der Hinsicht müssen wir uns um die Berliner Polizei erstmal keine Sorgen machen. Was uns eine große Sorge macht, ist die Omikronwelle, die jetzt über uns herüberschwappt. Und ja, wie ist momentan die Stimmung auf dem Abschnitt? Ist Omikron, ist Corona ein Thema? Wird das thematisiert unter Kolleginnen? Ich habe gegendert, merkst du? Aber ja. Ich bin auch gut trainiert hier im Gesundheitsamt.
Aber du musst das I mehr betonen, KollegInnen.
Genau, KollegInnen.
Ja, auf jeden Fall ist das natürlich ein großes Thema. Da das im Dienst, im Beruf ein so großes Thema ist, versuche ich im Privaten einen größeren Bogen um das Thema zu machen, weil das einen schon mental auch irgendwie mitnimmt.
Verstehe.
Also ich wünsche mir nichts sehnlicher zur Zeit, als dass die Pandemie bald zu Ende ist, dass wir zur Normalität zurückkehren. Aber die Polizei muss sich halt mit dem Thema befassen. Mhm. Also wir machen ja auch die ganzen führen die ganzen Maßnahmen durch, zur Einhaltung der Regeln, zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus werden da natürlich ganz viele Maßnahmen durchgeführt. Und ansonsten so bei den Einsätzen erlebe ich die Menschen auch, also so ist mein Eindruck zumindest, dass die Menschen auch Corona-müde sind, dass da nicht mehr viel Vertrauen auch irgendwie in die Regierung und so weiter ist. Also man bekommt als Polizist schon so einiges ab und die Menschen kommen auch auf uns zu und äußern ihre Bedenken. Und
können wir da nochmal jeweils dezidiert eingehen? Also wenn wir jetzt nochmal sagen, wenn du auf den Bürger oder Bürgerin oder BürgerInnen triffst auf der Straße, wie ist da nochmal die Stimmung? Wie geht es dem Bürger, der Bürgerin aktuell?
Ja, ich habe das Gefühl, es herrscht immer wieder Verwirrung, also welche Regeln gelten denn nun, was darf man nicht, und viele wenden sich an uns auch mit den Fragen und ja, wie ich schon gesagt habe, ne, auch viel Misstrauen oder irgendwie Sorge und das, ich erlebe die Menschen halt erschöpft, dass sie dann auch wie ich sich wünschen natürlich, dass die Pandemie endlich zu Ende ist, und ich spreche nicht von den Querdenkenden, also von den Menschen, die an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben. Damit sind die Einsatzhundertschaften gut beschäftigt. Ich bin ja auf dem Polizeiabschnitt und da kann ich, also von den Einsätzen und so weiter, was ich so wahrnehme bei den Einsätzen.
Wie fängst du die auf, wenn jemand so wirklich mit einer gewissen aggressiven Haltung dir gegenüber tritt? Hast du da so eine Art Technik entwickelt? Wie kannst du sozusagen ein bisschen den Dampf rauslassen aus der Situation?
Also man muss schon unterscheiden, wenn es um das Thema Corona geht zum Beispiel. Die Menschen möchten gehört werden und oft hilft das auch, wenn man ein Gespräch führt, wenn man dem Bürger das Gefühl gibt, dass man zuhört. Wir haben ja auch während der Ausbildung gelernt, wie man deeskalierend agieren kann, wie man so kommunikativ irgendwie die Lage beruhigen kann. Also das haben die meisten
Toll.
Kollegen drauf. Also oft sind die Menschen emotional geladen und möchten auch gehört werden. Also was zum Beispiel das Thema Corona betrifft, ist es in der Regel, also meine Erfahrung.
Dann eine andere Frage. Wie kommst du selbst mit dieser Corona-Lage zurecht, du als Person jetzt in dieser ganzen wirren Zeit?
Ja, ganz am Anfang, als die Pandemie in Deutschland angekommen war und viele Menschen entsetzt waren, war ich natürlich auch beängstigt, vor allem wegen meinen Eltern. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen und sie gehören beide zu Risikopatienten und ich wollte sie auf gar keinen Fall gefährden, vor allem weil ich es im Beruf mit sehr vielen Menschen zu tun habe. Man kann sich ja auch, obwohl man bei den Einsätzen und so weiter Maske getragen hat, also so zu 100% kann man sich ja nicht schützen. Und da habe ich übrigens auch ganz aufgeregt beim Hotline angerufen. Da war es.
Bei uns hier in der Hotline?
Genau.
Und waren wir nett? Sind wir schnell rangegangen?
Genau.
Konnten wir dir helfen?
Genau. Das war eine sehr nette Kollegin von dir. Hat meine Fragen beantwortet, mich etwas beruhigt. Und mittlerweile sind meine Eltern geimpft. Ich bin geimpft. Und wir wünschen uns alle, dass die Pandemie vorbei ist. Und wie gesagt, also da ich es im Dienst ganz viel mit dem Thema zu tun habe, vermeide ich es weitestgehend im Privaten, weil ich bin ein positiver Mensch. Ich möchte auch mal so etwas abschalten und positive Gedanken haben. Und wenn ich mir Nachrichten anhöre und so weiter und man hört die ganzen Zahlen, wie viele Menschen gestorben sind und so weiter, und das kann einen ja nicht kalt lassen.
Also nein, das beschäftigt mich. Ich ticke genauso wie du. Wie ist die Lage in Aserbaidschan, Herkunftsland? Hast du da irgendwas? Nee, die Augenbrauen gehen hoch.
Also meine...
Schlag doch die Zeitung auf, lies doch selber nach.
Nein. Nee, der, könntest du dich mit meinem Vater Machen unterhalten?
Wir.
Er beschäftigt sich sehr viel mit der aserbaidschanischen, also mit der Situation, Corona-Situation und Politik und so weiter in Aserbaidschan.
Ist doch schön, machen wir was Völkerübergreifendes und vergleichen die Corona-Politik, Maßnahmen, Stimmung der Bürger zwischen Deutschland und Aserbaidschan. Herr Atakishieva wäre das denn, ne?
Nee, also wenn es männlich ist, fällt das A am Ende weg, also Atakishiev.
Siehst du, wieder was gelernt.
Genau, es ist auch etwas, was, Aserbaidschan war in der Sowjetunion und das ist etwas, was von der Sowjetunion irgendwie so übernommen wurde. Also wir haben schon so einige russische Einflüsse, sage ich mal, also auch die aserbaidschanische Sprache, wir haben so wie im Deutschen Anglizismen benutzt werden, verwenden wir, wenn wir Aserbaidschan sprechen, auch viele russische Wörter.
Interessant.
Yes.
Was würdest du sagen, ist heutzutage, die Lana heute 2022, was ist typisch deutsch an dir und was ist typisch aserbaidschanisch? Oder kann man diese Gleichung gar nicht mehr aufstellen und ich bin eher so Oldschool-Typ, der noch in zwei Kategorien denkt?
Nee, also ich würde sagen, ich bin beides irgendwo. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, mich gefragt, so was ist denn deutsch an mir? Zählt denn Kaffee trinken dazu? Ich trinke sehr viel Kaffee, obwohl das ist ja typisch Schichtdienst auch.
Das ist Schichtdienst.
Ja, und was mir aktuell aufgefallen ist, so wie die Deutschen im Urlaub mit den Liegen und Handtüchern, das mache ich auf der Arbeit im Dienst.
Nein.
Zwar mit den Rechnern, also wir haben
Streifraum. Achso, ich dachte mit dem Funkstreifenwagen.
Nein.
Das ist meiner, weißt du?
Das würde nicht funktionieren. Wir haben einen Schreibraum mit den Rechnern, aber nicht jeder hat seinen eigenen Rechner. Dann lege ich, ich melde mich an und lege meine Tasse vor die Tastatur, damit jeder auch
Deutsch.
Weiß, dass ich mich schon, ja, ne?
Das ist Mallorca, voll.
Genau.
Gehst du auch zwei Stunden vor Dienstantritt hin, so morgens um 4:30 und reservierst deinen Schreibtischstuhl?
Das ist noch nicht ganz deutsch, denn also Pünktlichkeit bringe ich mir immer noch bei. Ich bin größtenteils pünktlich, aber es kostet mich immer einen Kampf. Also
Kampf mit dem Vorgesetzten.
Nee, das zum Glück nicht, aber ich lasse mir irgendwie immer Zeit und bin dann immer in Eile.
Die Begrifflichkeit Heimat, was assoziierst du damit? Was ist Heimat für dich? Wie definierst du es für dich?
Heimat ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, zu Hause fühle, wo meine Freunde sind, auch Familie. Mittlerweile ist Deutschland auch meine Heimat. Also ich würde sagen, ich bin in der Mitte dieser Gesellschaft schon angekommen und meine Eltern leben hier.
Schön,
genau, also zum Beispiel gehört Aserbaidschan natürlich auch dazu, aber mittlerweile fühle ich mich auch in Florida wohl. Also immer wenn ich da ankomme, habe ich so ein warmes Gefühl, als wäre ich auch wieder irgendwo in meinem anderen Zuhause angekommen.
Kann dieses Haben von einem warmen Gefühl vielleicht damit zusammenhängen, dass dort die Sonne öfter scheint?
Auch, ja. Überall halt andere Gründe. Hier in Deutschland habe ich meinen Lebensmittelpunkt. Ich habe meine Familie, ich habe meine Arbeit. Also während des Studiums habe ich mich viel weniger zu Hause gefühlt als danach, als ich auf dem Polizeiabschnitt angefangen habe, weil das Studium ja keine einfache Zeit war für mich.
Was bedeutet Neukölln für dich?
Neukölln ist mein Zuhause. Ich würde mich als Neuköllnerin bezeichnen. Also als mehr als Neuköllnerin, als Berlinerin.
Mhm. Ja, dann kommen wir dazu. Wie kommst du dazu, ein Buch zu schreiben? Also was war da der Key Moment?
Immer wieder in der Vergangenheit, als ich über den Neuanfang in Deutschland erzählt habe, im Freundeskreis wurde mir gesagt, wow, darüber könntest du ein Buch schreiben. Aber das war für mich eher unvorstellbar. 2018 gab es ein paar Zeitungsartikel über mich und wenig später hat der Verlag Kontakt zu mir aufgenommen, der Verlag Hansa Blau. Mhm. Und mit der Idee, ein Buch zu schreiben. Und ich dachte mir, wow, also was für eine Idee, was für ein Angebot. Und ich habe die Chance natürlich sofort ergriffen. Ja, also ich habe ja über beides geschrieben, sowohl über meinen Lebensweg, mhm, als auch über den Polizeialltag, also über meinen Dienstalltag, über Einsätze. Und meine Geschichte ist ja etwas anders als der Lebensweg von vielen Kollegen von mir. Ich kam mit 15 nach Deutschland, habe einen Integrationsprozess und auch einen Emanzipationsprozess durchlebt und bin von der Schule, von der Hauptschule aufs Gymnasium mit Schwierigkeiten gekommen. Und es war ein Kampf, es war ein sehr steiniger Weg, aber es hat sich absolut gelohnt, diesen steinigen Weg zu gehen. Und ja, wie ich dann zu meinem Traumberuf gekommen bin und ich wollte auch einen realistischen Einblick in meinen Dienstalltag gewähren, dass wir uns in Neukölln nicht nur mit Mordfällen und wilden Verfolgungsfahrten beschäftigen, sondern auch um die alltäglichen Sorgen der Bürger in unserem Polizeiabschnittsbereich.
Was würdest du sagen, waren die wichtigsten Säulen für dich, dass du wirklich diesen Weg gegangen bist und es geschafft hast? Also mit 15 in ein fremdes Land zu kommen, die Sprache nicht zu können und dann über die Hauptschule aufs Gymnasium zu gehen, den Traumberuf zu ergreifen und dann in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Was hast du anders, besser gemacht, beziehungsweise was war bei dir gegeben? Warum hat es bei dir geklappt? Das ist so integrationspolitisch, würde mich das interessieren, aus deiner Sicht. Was würdest du sagen, waren diese wichtigen Säulen?
Also in Aserbaidschan, wie ich vorhin erwähnt habe, bin ich sehr traditionell aufgewachsen. Also die Erziehung war sehr streng. Wir sollten unsere traditionellen Rollen als Frauen, ich und meine Schwester, irgendwann dann aufnehmen.
Was sind die traditionellen Rollen, wenn du sagen würdest, kochen, Wäsche waschen, sowas?
Gute Tochter sein erstmal, das war unsere Pflicht. Und aber irgendwann dann so einen guten Übergang zur guten, vorbildlichen Ehefrau. Da muss man natürlich natürlich seine Pflichten erfüllen. Ne? Wir wären dann zuständig für den Haushalt, Kinder, Erziehung. Wir haben einen ganz berühmten Spruch in Aserbaidschan, wer seine Töchter nicht schlägt, schlägt seine Knie später. Und meine Mutter hat diesen Spruch ganz zu Herzen genommen. Ihr Ziel war es, uns zum absoluten Gehorsam zu erziehen. Genau, also sie wollte uns absolut nichts Böses antun, ganz im Gegenteil. Jetzt sieht sie das ein, dass es falsch war, aber das war die Erziehungsmethode, ja, die richtige. Und aber trotzdem hat sie immer einen großen Wert auf Bildung gelegt. Sie hat uns zur Musikschule geschickt. Wir haben das Klavierspielen gelernt 8 Jahre und die Schule auch mit Diplom abgeschlossen. Und wir sollten die Bildung, Schule ernst nehmen. Und das war dann so auch in Deutschland. Ich wusste, wenn ich irgendwann meinen Eltern helfen möchte und etwas zurückgeben möchte, dann muss ich auf jeden Fall gut in der Schule sein. Ich muss einen Abschluss haben. Und das wäre halt super wichtig für den sozialen Aufstieg. Und
Und gab es noch andere, sagen wir mal, Säulen, wie du sagst, einfach Rückhalt der Familie? Also man hat ja dann auch irgendwann Krisen. Wie hast du die gemeistert? Was ist dein Geheimnis?
Also viel Rückhalt konnte ich leider nicht kriegen, weil meine Mutter krank war. Meine Schwester und ich waren eher für sie da, als dass sie für uns da sein konnte. Okay. Mein Vater war anfangs in Aserbaidschan und hat uns von dort aus finanziell unterstützt. Und es war eine ganz große Verantwortung für ihn. Und der Gedanke, dass er viel mehr arbeiten muss, um uns zu unterstützen, hat mich motiviert. Das war ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde gemobbt, aber ich darf nicht aufgeben. Denk an Papa, denk an Mama. Das war immer so, ja.
Verstehe. Schon ein bisschen, ganz schön großer Druck auf so kleine Schultern.
Genau.
Wenn du irgendwann vielleicht Kinder kriegen solltest, machst du dir jetzt schon mal Gedanken, welche Art Mutter du sein möchtest? Hast du da schon mal dich aber erwischt, dass du gesagt hast, naja, das würde ich gerne übernehmen, das möchte ich aber anders machen als meine Mutter oder als mein Vater? Gibt es da schon ein paar Ideen, Gedanken?
Ich habe mir dahingehend nicht sehr viele Gedanken gemacht, aber ich weiß, ich werde meine Kinder nicht schlagen.
Okay. Wie komme ich von diesem Schlusssatz zur nächsten Frage? Machen wir so, unser Chef schlägt uns auch nicht, der ist sehr, sehr lieb zu uns, der Amtsleiter Dr. Sawaschkan. Mhm. Und er hat sich das Buch von dir gekauft und es auch sogar gelesen und hat mich gebeten, dich darum zu bitten, ein zweites Mal zu kommen, weil dann möchte er mit dabei sein. Er kann es jetzt pandemiebedingt nicht. Die Omikronwelle, wie gesagt, bricht über uns herein und die Chefs müssen sehr viel bereden miteinander in Berlin. Aber er bat mich, dich zu fragen, ob du Lust hättest und dir vorstellen kannst, ein zweites Mal zu kommen. Dann würden wir nur über dein Buch sprechen. Mal gucken, wie wir das gestalten. Das wird eine Special-Folge, ob ich das nur anmoderiere und sie beide oder ihr beide sprechen miteinander. Aber generell, ist es vorstellbar für dich? Hättest du Lust?
Ja, also es ist eine tolle Atmosphäre hier. Ja. Ich würde gern wiederkommen.
Ja, super. Freue ich mich. Dann kommen wir eigentlich zu meiner letzten Rubrik. Das ist Persönliches. Da geht es nur um Lana. Mhm. Und ich gebe dir ein paar Sätze vor oder ich frage dich etwas und du antwortest ganz spontan. Bist du bereit oder möchtest du vorher was trinken?
Schießen wir los.
Schießen wir los. Strandurlaub oder Berge?
Strand.
Morgen stehe ich auf um?
Ach so, wann?
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, um etwas zu machen.
Geht beides. Deswegen habe ich es ja so formuliert. Einige sagen ja um 7, der andere sagt, um Kaffee zu kochen. Wie sieht es bei dir aus?
Immer unterschiedlich. Ich kann da zeitlich wirklich nicht sagen. Es kommt darauf an, ob ich einen Nachtdienst hatte oder
das,
Tagesdienst.
Das sind die Schichtarbeiter.
Genau.
Nehmen wir mal an, du hast Tagesdienst. Wann stehst du dann auf?
Um 4 Uhr.
Wenn du Nachtdienst hast, wann stehst du dann auf?
Gegen 12. Pandemiebedingt arbeiten wir im 12-Stunden-Dienst. Also wir haben den Tagesdienst im Regelbetrieb. Also 6 bis 18 Uhr ist der Tagesdienst. Und der Nachtdienst geht 18 bis 6 Uhr in der Regel. Wenn der letzte Einsatz länger dauert, sind wir auch mehr als 12 Stunden im Dienst.
Welche Schicht macht dir besonders Spaß oder ist es eher so stimmungsabhängig?
Auf jeden Fall Nachtdienst.
Echt, ja?
Ja.
Kannst du mir da eine spannende, kuriose, irgendeine Geschichte erzählen? Feierabendfunk Goes Hörspiel jetzt. Hast du eine Story für mich?
Uiuiui. Ja, also Einsätze sind ja immer anders. Also wenn, das ist auch die meistgestellte Frage, irgendwie kannst du mir eine krasse Story erzählen. Was hast du so ganz Krasses erlebt? Also ich frage dich, also möchtest du eher was Spannendes oder was Lustiges hören oder was? Also lustig ist oft so Situationskomik. Beispiel letztens bei einem Verkehrsunfall. Ja. Habe ich den Satz geäußert, den ich jahrelang mit Erfolg verhindern konnte, und zwar jemandem zu sagen, sie haben einen Schaden. Und erst als die anderen Beteiligten gelacht haben, wusste ich, was ich da gesagt hatte, aber alle haben das mit Humor aufgenommen und alles war in Ordnung.
Das gefällt mir, das ist gekauft, dankeschön. Ja. Sag mal, ist das ein Vorteil, wenn du irgendwo hinkommst und das sind Leute, die haben auch einen Migrationshintergrund, du hast einen Migrationshintergrund, also ist es einfacher, dann die Situation zu handeln oder ist es eher ein Erschwernis, weil sie dann von einem erwarten, hallo, du bist doch, du kommst doch von derselben Region?
Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn diese Menschen der deutschen Sprache zum Beispiel absolut nicht mächtig sind, dann helfe ich gern und ermögliche somit einen überhaupt die Kommunikation. Und ich habe auch andere Kollegen, die andere Sprachen sprechen. Zum Beispiel habe ich einen arabischen Kollegen, der Arabisch spricht, und da bin ich auch super froh, wenn er bei einem Einsatz helfen kann, wo ich mich mit dem Bürger nicht verständigen kann.
Ist das ein Thema bei euch bei der Polizei, Bürgerinnenkommunikation, soziale Medien, Zielgruppen, spezifische Ansprache? Wurde darüber geredet bei euch auf dem Abschnitt?
Das alles ist ein Thema in der Ausbildung, auch später. Ja, natürlich. Also es sind ja ganz wichtige Themen.
Wenn du jetzt Integrationsbeauftragte wärest von Berlin, dann würdest du folgende Dinge sofort ändern.
Ja, das ist die Sache. Ich bin keine Integrationsbeauftragte und ich habe mich auch nicht tiefgründig mit dem Thema befasst. Ich kann auch da über meine Erfahrungen sprechen, wenn ich zurückblicke, habe ich die Lehrer zum Beispiel an der Schule überfordert erlebt. Also viele haben meine Tränen ignoriert, die Tatsache, dass ich gemobbt wurde. Andere haben es auch nicht mitbekommen, weil sie mit sich selber vielleicht beschäftigt waren. Ich wünschte mir, sie hätten mit mir kommuniziert, aber auch, was die kulturellen Unterschiede betrifft. Also ich hatte das Gefühl, dass ich zwischen zwei Kulturen lebte. Heute weiß ich, dass das auch vielen so geht und nicht nur mir damals. Und zu Hause war das ganz strenge und in der Schule musste ich mich anpassen und so wie alle anderen sein. Und ich wünschte, die Lehrer wären geschult, was die interkulturellen Kompetenzen betrifft und dass da eine Kommunikation nicht nur mit mir und meiner Schwester, sondern auch mit meiner Mutter, mit meinen Eltern, mit meinem Vater später auch stattfinden würde. Also so ein Beispiel, was ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht doch mehr gemacht wird. Und das ist zum Beispiel für mich wichtig.
Eine gute Frage. Aber wir nehmen ja diese Frage auf und können es ja an das Bezirksamt zu unserem Haupthaus weitertragen. Ein sehr, sehr interessanter Punkt. Was ist so dein Lebensmotto und was ist so dein Rat an junge Menschen, die ähnliche Migrationsgeschichte haben wie du? Was kannst du dem mit auf den Weg geben?
Ja, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen und sich nicht irgendwie von anderen einreden zu lassen, was der richtige Weg ist.
Das erfordert ja von einem selbst, dass man schon in gewisser Weise wie als Fighter zur Welt gekommen ist, als Kämpferin, Kämpfer, oder kann man zum Kämpfer werden?
Genau, manchmal ist man gezwungen, also manchmal ist man zum Kämpfen, sag ich mal, um die Freiheit, die eigenen Träume gezwungen.
Schön, eigentlich ein schönes Schlusswort, schönes Plädoyer. Ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Lana, dass du den Weg zu uns hierher gefunden hast.
Gerne.
Und für deine ganzen Geschichten. Und ich sende aus dem Gesundheitsamt Neukölln die besten Glückwünsche an die Kolleginnen aus deinem Abschnitt. Ja, vielen Dank fürs Kommen, liebe Lana.
Ja, sehr gern. Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier noch ein kleiner Hinweis. Seit kurzem hat das Gesundheitsamt Neukölln auch eine Instagram-Seite. Diese lautet ga-neukölln-berlin. Ein Klick dorthin lohnt sich auf jeden Fall. Und über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Mein Name ist Serkan Zedinkaya und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören.